das geschieht auch heute noch, sehr oft. Ihr habt das wahrscheinlich auch selbst miterlebt, in den Unternehmen oder wo auch immer. Da werden gute Menschen einfach hinausgeworfen, weil sie nicht derselben Meinung sind wie das Unternehmen oder weil sie eine andere Weltanschauung haben, weil sie vielleicht an Gott glauben vielleicht. Dann werden sie einfach hinausgeworfen. Ausgestoßen. Und so Ausgestoßene gibt es leider auch unter Christen, unter Freunden. Es gibt Freundeskreise und man wird dann hinausgeworfen oder gar nicht reingelassen, weil man nicht dasselbe tut wie sie, weil man eben anders ist. Und das ist das, was eigentlich nicht gut ist. Wie gesagt, die Pharisäer wollten nicht sehen, dass Jesus der verheißene Messias ist. Und sie behaupteten, sie könnten aber sehen. Dadurch wurde ihre Sünde größer. Nun kommen wir zum heutigen Text. Jesus sagt hier ganz klar, dass er der gute Hirte ist. Nicht zu Beginn, erst etwas später, aber er macht es sehr klar und sehr deutlich. Nun, die Frage ist natürlich, warum er das Ganze erzählt. Ich habe schon anklingen lassen, er wollte ihnen damit zeigen, wer er wirklich ist und was sein Auftrag ist. Und man kann den Text dritteln, in drei Teilen aufteilen. Einmal die Verse 1 bis 6, die Verse 7 bis 10 und die Verse 11 bis 18. In den ersten 6 Versen erhalten wir die Antwort, was der gute Hirte tut. Und Jesus beschreibt hier eine typische Hirtenszene, wie schon bereits gesagt. Viele Israeliten waren Schafhüter, sie hatten Schafe gehalten und das aus Tradition. Also wenn wir zurückblicken im 1. Mose, Kapitel 46, da sehen wir, dass als Jakob mit seinen Söhnen zu Josef nach Ägypten gegangen ist, da finden wir genau eine Stelle, wo dann beschrieben wird, dass sie Schafhüter waren. Sie waren Viehzüchter und Schafhüter. Und aus Tradition waren das auch die Juden. Und sie hatten mehr oder weniger Schafe. Manche konnten es sich nicht leisten, einen eigenen Stall zu haben oder einen Hirten anzustellen. Oder vielleicht aus Bequemlichkeit, warum auch immer. Auf jeden Fall gab es einen gemeinschaftlichen Stall. Und dort wurden die Schafe dann hingebracht. Das heißt, jeden Tag in der Früh ging dann der Hirte hin und zu diesem Stall, der aus Holz oder aus Steinen war und der nur einen Eingang hatte, nur eine Tür. Und durch diese eine Tür gingen die Hirten dann rein, riefen dann ihre Schafe beim Namen. Die Schafe kannten ihre Stimme und wussten genau, ja, zu diesem Hirten muss ich gehen, das ist mein Hirte. Und gingen dann zu dem hin, gingen dann mit ihm hinaus, um auf den Weideplätzen einfach zu Gras zu essen und so weiter zu fressen, um dann am Abend wieder zurückgebracht zu werden. Und der Stall war eben umzäunt, eben genau aus diesem Grund, dass die Schafe nicht einfach von sich irgendwo hingehen konnten, vielleicht auch in der Nacht, dass sie nicht umherirrten, sondern dass sie dort geschützt sind, aber auch beschützt vor Gefahren außerhalb. Niemand konnte hinein, außer Diebe und Räuber, die irgendwie über den Zaun hinüberstiegen. Aber durch die eine Tür konnten sie nicht hinein. Denn dort war ein Wächter, der die Schafe dann in der Nacht bewacht. Und dieser Wächter, oder der Türhüter, war wahrscheinlich einer der Schafhirten. Das heißt, dieser Dienst wurde geteilt durch Rotation. Jeder kam einmal dran. Jeder der Schafhirten konnte einmal oder durfte einmal in der Nacht oder wann auch immer sonst die Schafe bewachen. Und dazu stellte sich eben der Wächter in den Eingang und versperrte sozusagen den Weg. Das heißt, nichts von außen konnte rein und nichts von drinnen konnte raus, ohne dass der Wächter das Tor oder die Tür öffnete. Und Jesus verwendet eben dieses bekannte Bild, um ihm zu zeigen, was ein guter Hirte ist, was er wirklich tut. Und natürlich wissen wir, und es ist deutlich, dass er der gute Hirte ist, obwohl das jetzt hier noch nicht deutlich steht, in den ersten 6 Versen. Jedoch denke ich, dass ihr derselben Meinung seid wie ich, dass er der gute Hirte ist. Und gleichzeitig möchte er sagen, dass es auch, wenn er der gute Hirte ist, dass es auch falsche Hirten gibt und schlechte Hirten gibt. Und das waren die Pharisäer. Genau, darauf wollte er hinaus. Und er vergleicht sie mit Dieben und Räubern. Ja, sie waren blind und als Blinde haben sie versucht, das Volk zu führen und zu leiten. Also die Aufgabe eines Hirten zu übernehmen. Und Jesus sagt, wie seid ihr da bloß hingekommen? Also über den einfachen, normalen Weg seid ihr dort nicht hingekommen, sondern wie Diebe und Räuber seid ihr wahrscheinlich irgendwie anders hingekommen. Wahrscheinlich über den Zaun gesprungen. Also er vergleicht sie mit Dieben und Räubern. Und so schlechte Hirten gibt es immer wieder mal. Die gab es damals, die gibt es heute und die wird es immer geben. Sie haben einige Gemeinsamkeiten. Sie benutzen und missbrauchen vielleicht sogar die Schafe. Sie möchten sich irgendwie Zugang verschaffen zu den Schafen und dann die Führung zu übernehmen. Letztendlich mit Hintergedanken. Entweder geht es ihnen um Geld oder es geht ihnen um Ansehen, was auch immer, um Gewinn. Und sie versuchen irgendwie anders reinzukommen. Auch damals gab es viele, die von sich behaupteten, ja, ich bin der Messias, der verheißene Messias aus dem Alten Testament. Aber das waren sie nicht. Denn sie waren nicht auf den Weg gekommen, der geplant war. Nicht durch die eine Tür. Der Weg war nämlich vorgegeben im Alten Testament. Das waren im Alten Testament die Prophezeiungen. Es wurde klar gesagt, wie der Messias ist, der kommen wird und wie er kommen würde. Es wurde klar prophezeit und keiner von denen erfüllte es, außer Jesus. Beispielsweise lesen wir im Hesekiel Kapitel 34, die Verse 2 bis 4. Da sagt Gott durch den Propheten, so spricht der Herr, weh den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Die Milch genießt ihr und mit der Wolle kleidet ihr euch. Das fette Vieh schlachtet ihr, die Herde weidet ihr nicht. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt und das Kranke nicht geheilt und das Gebrochene nicht verbunden. Und das Versprengte nicht zurückgebracht und das Verlorene nicht gesucht, sondern mit Härte habt ihr über sie geherrscht und mit Gewalt. Und genau so waren die Pharisäer. Bereits im Alten Testament sagte das Gott. Und Jesus kam, um ihnen zu zeigen, wer der gute Hirte ist, dass sie schlechte Hirten waren. Sie haben sich nicht über die Kranken gekümmert. Wie gesagt, das Gesetz war ihnen wichtiger. Die buchstäbliche Erfüllung war wichtiger als das Leben der Menschen. Und Jesus tat genau das Gegenteil. Er erfüllte voll das Gesetz, indem er sich um die Leben der Menschen sorgte. Indem er sich um seine Schafe sorgte. Das war ihm wichtiger. Darum hat er auch die Kranken geheilt. So wie es auch hier steht. In Hesekiel. Die Schwachen zu stärken und die Kranken zu heilen. Das Gebrochene zu verbinden. Das tat Jesus. Also er kam genau durch diese Tür des Alten Testaments. Durch die Prophezeiungen. Er erfüllte genau diese Prophezeiungen. Er war der gute Hirte und nicht alle anderen, die vor ihm waren. Nun, so ist es, glaube ich, auch deutlich, dass der Türhüter wahrscheinlich Gott ist, der das alles vorbereitet hat im Alten Testament, der sein Kommen vorbereitet hat und durch Johannes den Täufer dann das Tor oder die Tür geöffnet hat, damit Jesus entkommen konnte als der gute Hirte. Die Schafe sind dementsprechend dann das jüdische Volk, die Juden. Und der Stall entspricht in diesem Fall auch komplett dem jüdischen Volk, mit dem Gesetz und alles drum und dran. Nun, was macht ein guter Hirte? Wir haben schon gehört, er verbindet die Schafe, er kümmert sich um die Schafe. Wie kann er auf sie aufpassen? indem er sie sammelt, indem er sie beisammen hält. Und der gute Hirte geht dann hinein in den Schafstall, in dem Fall zu den Juden, ruft die Schafe. Seine Schafe hören seinen Namen und kommen zu ihm. Er sammelt sie ein. Darum geht's. Der gute Hirte, Jesus, der gute Hirte, sammelt seine Schafe. Das wird hier in den ersten Versen deutlich. Und obwohl Jesus ihm dieses Bild aus dem Alltag nahm und auch dieses Bild von Schafen und Hirten, was auch im Alten Testament verwendet wurde, bei den Propheten immer wieder mal verwendet hat, trotzdem verstanden die Pharisäer nicht, wovon er redet. Aber wie sollten sie auch? Sie waren ja gar nicht seine Schafe. Darum konnten sie auch nicht verstehen und nicht hören. Darum verwendet Jesus eben in den nächsten Versen eine bessere Erklärung. Er verwendet ein ähnliches Bild. Jedoch möchte er damit etwas anderes aussagen. Dieses Bild ist jetzt aber dann genauer. Und er erklärt uns, warum er seine Schafe einsammelt. In den ersten 6 Versen beschreibt er eben die Wahrheit über die Juden, so wie sie wirklich sind, wer er ist, der gute Hirte, aber recht in allgemeiner Form. Er redet in der dritten Person. Und nun ab Vers 7 wechselt er in die erste Person, Einzahl, in die Ich-Form. Er sagt jetzt ganz deutlich, ich bin. Das sagt er zweimal. Er möchte damit klar ausdrücken, ich bin der gute Hirte. Doch er beginnt damit, ich bin die Tür. Und möchte uns eben die Frage beantworten, warum er seine Schafe einsammelt. Der gute Hirte geht hin, holt die Schafe raus. Er ruft sie beim Namen. Und ich habe bereits erwähnt, dass sich der Hirte sozusagen in die Tür stellte und das bewachte. Der Hirte wurde sozusagen zur Tür. Niemand konnte rein und raus. Außer der Hirte öffnete die Tür. Außer der Hirte ging zur Seite, damit jemand rein oder raus konnte. Und die Pharisäer sahen sich als die Torwächter des Reiches. Sie sahen sich eigentlich als die Tür. Und deswegen schreibt auch, oder sagt Jesus in Matthäus 23, Vers 13, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr verschließt den Menschen das Himmelreich. Selbst geht ihr nicht hinein und die, die hineingehen wollen, lasst ihr nicht hinein. Und nun sagt Jesus, dass er die Tür ist. Also genau das Gegenteil, was die Pharisäer glaubten zu sein. Und er ist derjenige, der die Tür öffnet und seine Schafe ihm holt. Und seine Schafe folgen ihm nach. Und er bringt sie zu den guten Weideplätzen und er gibt ihnen Leben im Überfluss. Es sind die Menschen, die Jesus vertrauen. Denn nur dann gehen Schafe ihren Hirten nach, oder? Wenn sie dem Hirten vertrauen. Und sie wissen, dass er sie zu guten Weideplätzen führt. Und dass sie wissen, dass sie bei ihm Wasser bekommen, Gras bekommen, alles, was sie benötigen. Eben ein gutes Leben. Leben im Überfluss. Und dieses Bild zeigt noch was anderes. Nämlich, dass Jesus die Seinen aus dieser Gesetzlichkeit herausführt, aus diesem Stall, aus der Gesetzlichkeit der Juden und so weiter, führt er sie in die Freiheit hinaus. Was möchte Jesus damit sagen? Er führt sie in die Freiheit und in dem richtigen Leben, im Leben der Fülle, im Leben Überfluss. Genau das ist es, was Jesus hier sagen möchte. Warum sammelt er seine Schafe? Um ihnen Leben im Überfluss zu geben. Und dieses Leben funktioniert nur, wenn man durch diese eine Tür geht. Die einzige Tür, Es gibt keine andere Tür. Viele sagen, es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Aber nicht viele Wege führen zum richtigen Leben. Nicht alle Wege führen zu Gott. Es wird zwar immer wieder gesagt, egal was du denkst, was du glaubst, letztendlich kommen wir alle am selben Ziel an. So ist es nicht. Das ist falsch. Jesus sagt ganz klar, er ist die einzige Tür. Nur durch ihn kommen wir zum Leben. Er ist die einzige Tür und der einzige Weg. Das sagt er auch und betont das auch in Kapitel 14, Vers 6, wo er dann klar sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich denke, es ist ganz klar und deutlich, was Jesus hier sagt. Er sagt, ich bin die Tür, ich bin der Weg. Wenn du mir glauben willst, dass ich dich führen kann, dass ich dich zum guten Weideplätzen führen kann, zum richtigen Leben führen kann, dann bist du gerettet. Und du wirst mit mir ein- und ausgehen und das Leben im Überfluss haben. Das sagt Jesus hier. Und wenn er das sagt, dann meint er keine materiellen Dinge. Viele denken vielleicht, wenn es um Leben in Fülle geht, Leben im Überfluss, dann geht es darum, dass wir Reichtümer ansammeln, dass wir alles Ermögliche nur haben und noch viel mehr, wenn es geht und so weiter. Dann geht es uns gut. Das ist aber nicht das wahre Leben im Überfluss. Und das sieht man auch immer wieder. Es gibt tragische Fälle, wo Menschen sich das Leben nehmen, obwohl sie reich sind. Sie haben alles, was sie brauchen und noch viel mehr. Sie häufen sich Dinge an und so weiter. Und trotzdem nehmen sie sich das Leben. Also irgendwie kann das nicht die Fülle sein. Irgendwie kann das nicht das Leben sein, oder? Im Überfluss. Also Jesus spricht hier von geistlichen Dingen. Was wünscht sich der Mensch eigentlich? Was wünscht ihr euch? Im Allgemeinen wünscht sich der Mensch Schönheit, Freude, Beziehungen, Friede, Ruhe und Zufriedenheit. Wenn das ist, dann wird Gesundheit vielleicht auch nebensächlich zum Teil. Weil wenn ich ruhig bin, auch wenn ich krank bin, dann kann es ja passen. Ich rede jetzt bewusst diese Dinge an, denn das sind Dinge, die man nicht angreifen kann. Letztendlich sehnen wir uns alle danach. Wir wollen Ruhe haben, wir wollen Frieden haben, keinen Stress, wenn es geht, Freude haben. Das sind alles Dinge, die nicht materiell sind, die man nicht angreifen kann. Darum redet Jesus auch hier von den geistlichen Dingen. Das ist das wahre Leben im Überfluss. Bei diesem wahren Leben im Überfluss geht es darum, den zu kennen, der uns erschaffen hat. Warum? Denn wenn Gott uns erschaffen hat, dann weiß er ganz genau, was wir benötigen. Denn er hat uns ja erschaffen. Und er hat uns erschaffen, dass wir in seinem Ebenbild sind. Wir Menschen suchen immer nach irgendetwas. Sie versuchen, die Leere im Inneren irgendwie zu füllen. Und sie suchen das eben, wie gesagt, im Reichtum, in der Karriere, aber auch in Freundschaften, in Drogen, in Alkohol, in allem Möglichen. Doch diese Fülle kann nur von Gott erfüllt werden. Das heißt, wenn wir bei Gott sind, dann haben wir das Leben im Überfluss. Darum geht es Jesus hier. Jesus sammelt seine Schafe, um ihnen Leben im Überfluss zu geben. Wie möchte er das tun? Und auf diese Frage erhalten wir die Antwort in den letzten Versen, 11 bis 18. Nun sagt er wirklich deutlich in Vers 11, dass er der gute Hirte ist. Ich bin der gute Hirte. Jesus macht es hier ganz klar für jeden, dass es ja keine Missverständnisse gibt. Er sagt, er ist der gute Hirte. Im Vergleich zu den schlechten Hirten, die das Leben von den Schafen genommen haben, sozusagen ausgesaugt haben, ist er derjenige, der das Leben gibt und der zum Leben führt, zum Leben im Überfluss. Nun, der Hirtenjob ist gar kein so einfacher Job, oder zumindest damals war er nicht so einfach. Und er war sogar gefährlich. Bei jedem Wetter blieb der Hirte draußen bei den Schafen. Egal, ob es geregnet hat oder nicht, er musste einfach die Schafe hüten und auf sie aufpassen. Und das tat er auch. Manche Schafe, die sich nicht bei der Herde hielten, die gingen dann weg und verliefen sich dann schnell und gingen schnell verloren. Und dann musste eben der Hirte diesen Schafen nachgehen. Falls sie verletzt waren, musste er sie verbinden. Falls sie nicht gehen konnten, trug er sie auf den Schultern und brachte sie wieder zurück. Das tat ein Hirte damals. Aber noch mehr, er musste die Schafe beschützen vor wilden Tieren. Beispielsweise lesen wir in 1. Samuel Kapitel 17, wie David als Hirte gegen Löwen und Bären kämpfte. Einfach um die Schafe, um seine Schafe zu beschützen. Er riskierte sein Leben damit. Und ein guter Hirte riskiert sein Leben für seine Schafe. Das möchte Jesus hier sagen. Er als guter Hirte riskiert nicht nur sein Leben für seine Schafe, sondern er gibt es auch für seine Schafe. Warum tut er das? Weil einfach er eine Beziehung zu den Schafen hat. Und hier wird das Wort kennen verwendet. Ja, das sagt vielleicht noch zu wenig aus. Kennen. Jesus sagt, ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Doch dieses Wort kennen sagt im Deutschen zumindest zu wenig aus. Es meint hier eine Beziehung. Es meint hier also viel mehr als nur Bescheid zu wissen, dass es so ist oder dass es jemanden gibt. Und das wird vielleicht noch klarer, wenn Jesus dann im Vers 15 das Ganze noch verstärkt und sagt, so wie der Vater mich kennt. Also der Vater kennt ihn, Gott im Himmel kennt Jesus und Jesus kennt den Vater. Und genau so, also so wie diese Bekanntschaft ist, so wie diese Beziehung ist, genau so ist die Beziehung von Jesus und seinen Schafen. Und darum gibt es ein Leben für seine Schafe. Weil die Beziehung sehr stark ist. Und natürlich dachte er hier an den Sühnetod. An den Tod am Kreuz. Er dachte bereits voraus. Und das meint er damit, dass er sein Leben für die Schafe gibt. Dass er für seine Schafe sterben würde. Das Problem ist, wir haben die ganze Zeit darüber geredet. Doch in dem Text bis zu Vers 15 ist eigentlich die Rede nur von dem guten Hirten Jesus und von dem Volk Israel. Es sieht so aus, als ob er nur wirklich für Israel gekommen wäre. Er ist gekommen, um die Schafe, seine Schafe, also seine Leute aus dem Volk Israel herauszuholen, aus der Gesetzlichkeit, um ihnen Leben zu geben. Ja, was ist dann mit uns? Was ist mit den anderen Völkern? Und darum ist Vers 16 so wichtig. Für die Menschheit wichtig. Da steht nämlich, ich habe auch noch Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich herführen. Sie werden auf meine Stimme hören. Sie werden auf meine Stimme hören und alle werden eine Herde unter einem Hirten sein. Das bedeutet, dass Jesus auch andere Völker im Blick hat und nicht nur das Volk Israel, also die ganze Menschheit, auch die Heidenvölker, in dem Fall auch uns. Und das ist ja das, warum wir uns hier treffen, warum wir hier sind. Wären wir da nicht mit eingeschlossen gewesen, dann würden wir uns nicht zu seinen Schafen zählen und wir würden auch kein Leben im Überfluss erhalten. Doch Jesus sagt es hier ganz deutlich. Er ist der Hirte, der seine Schafe sammelt. von allen Nationen. Und er bildet damit eine Herde und spricht genau das an, was Paulus dann im Epheserbrief als das Geheimnis bezeichnet. Es geht ihm um die Gemeinde. In der Gemeinde treffen sich Menschen aus allen Nationen zusammen, gesammelt, so wie die Schafe gesammelt sind. Und Jesus ist der Hirte oder ist der Kopf der Gemeinde. Genau dieses Bild, darum geht es Jesus hier. Er weist bereits auf die Gemeinde hin, also auf uns heute. Gott wollte allen Nationen sein Heil geben. Darum hat er genau Jesus diesen Auftrag gegeben. Und eine Bibelstelle, wo das deutlich hervorsticht, im Alten Testament, was bereits prophezeit worden ist, ist in Jesaja 49, Vers 6. Da sagt Gott über Jesus: Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzubringen. So mache ich dich auch zum Licht der Nationen, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Das macht Jesus mit dem guten Hirten. Also er ist der gute Hirte, das macht Gott mit dem guten Hirten. Der gute Hirte, Jesus, sammelt aus allen Nationen seine Schafe. Er tut das, indem er sein Leben für sie gibt. Nun, ich möchte zum Abschluss nochmal kurz zusammenfassen. In diesem Text aus Johannes 10, 1 bis 18 gibt Jesus Antworten auf die Fragen, wer er ist und was sein Auftrag ist. Es ist wirklich eine zentrale Stelle im Johannesevangelium. Und es ist auch recht zentral im Johannesevangelium drin. Kapitel 10 ist circa die Mitte. So kann man es sich vielleicht leicht merken. Also Kapitel 10 ist wesentlich für unseren Glauben. Ja, gibt diese Fragen. In den letzten zwei Versen, in den Versen 19 und 21 steht, dass die Juden sich uneinig waren in Bezug auf Jesus. Wer war er wirklich? War er ein Verrückter? Oder war er der gute Hirte? Manche waren der Ansicht, nein, er war ein Verrückter, ein Sünder. Andere wiederum sagten, er kann ein Sünder Blinde heilen, so wie in Kapitel 9. Also sie sahen diese Zeichen deutlich, die im Alten Testament verheißen worden sind. Dass der Messias, dass der gute Hirte das machen würde. Und Jesus sagt selbst hier, in diesem Text, dass er der gute Hirte ist, der seine Schafe sammelt, um ihnen Leben im Überfluss zu geben, indem er sein Leben für sie gibt. Das ist das Evangelium, zusammengefasst, in einem schönen Bild. Und wir gehören dazu. Wir sind seine Schafe, wenn wir seine Stimme hören, wenn wir also eine Beziehung zu ihm haben und diese vertiefen. Er führt uns, so wie im Psalm 23, zu frischem Wasser, zu guten Weideplätzen. Er gibt uns das Leben im Überfluss. Und er hat das getan, indem er sein Leben für die Schafe gegeben hat. Nur so konnte er das Gesetz vollständig erfüllen, das Gesetz Gottes. Und Jesus sammelt auch heute noch seine Schafe ein. Er verwendet dazu andere Menschen. Er verwendet sein Wort. Er verwendet Lebensumstände, Träume, was auch immer. Sein Ruf ist aber trotzdem deutlich. Er möchte seine Schafe sammeln, um ihnen ein Leben im Überfluss zu geben. Wie ist jetzt deine Reaktion? Wer ist Jesus wirklich für dich? Ist er ein Verrückter? Ein Besessener? Oder ist er der gute Hirte? Wenn du vertrauen kannst, dass er dich zu dem wahren Leben führen kann, zum Leben im Überfluss. Wer ist Jesus für dich? Vielleicht nehmen wir uns noch eine Minute Zeit, um über diese wichtige Frage nachzudenken. Wer ist Jesus für mich?